Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Einführung in die Hochschuldidaktik. Ich möchte Ihnen etwas erzählen über didaktische Kontexte von Lehren und Lernen an Hochschulen. Dazu werde ich Ihnen einige Elemente vorstellen, die zu Lehr-Lern-Szenarien führen, die dann in Lehrveranstaltungen eingesetzt werden können. Das heißt, ich werde etwas über didaktische Planung, aber auch über didaktische Situationen erzählen. Ich werde Einblicke in die einzelnen Elemente geben. Ich werde die einzelnen Elemente mit praktischen Beispielen befüllen und sie miteinander in Beziehung setzen. In Berührung gekommen bin ich mit Hochschuldidaktik, als ich während meines Erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Studiums gebeten worden bin, ein Tutorium abzuhalten. Ich habe mich damals gefragt, wie ich die Studierenden unterstützen kann, dass sie sich den Stoff einprägen und mindestens bis zur Prüfung behalten. Ich habe dazu versucht, Strukturierungshilfen anzubieten. Ich habe versucht, mit ihnen metaphorisch gesehen Räume zu bauen, die sie begehen können, in die sie Inhalte ablegen können und wo sie die Inhalte eben dann, spätestens bei der Prüfung und hoffentlich darüber hinaus, wieder aus den Räumen herausziehen können. Das war die größte Herausforderung, mir zu überlegen, wie ich die Studierenden dazu bringen kann, das Wissen strukturiert anzulegen, sodass sie Zugriff drauf haben. Und dass eben nicht dieser Kreislauf, ich lerne und dann gebe ich es wieder, damit ich es los bin, für immer entsteht. Ich habe dann das hochschuldidaktische Thema nie wieder aus den Augen verloren. Ich habe meinen Master absolviert in der Erwachsenenbildung, lebensbegleitende Bildung und meine Masterarbeit geschrieben zu didaktischen Kompetenzen in der Erwachsenenbildung. Promoviert habe ich zum Thema didaktische Reflexion, wo es darum ging, mir anzuschauen, wie Lehrende über ihr didaktisches Tun nachdenken. Mein derzeitiger beruflicher Kontext lässt sich in zwei Teile teilen, wobei die beiden Hälften schon was miteinander zu tun haben. Also einerseits bin ich hier an der Universität Bayreuth am Fortbildungszentrum für Hochschullehre tätig. Ich unterstütze das Team im Bereich innovativer Lehre, insbesondere beim Thema digitale Lehr-Lern-Ressourcen. Der zweite Teil meiner beruflichen Tätigkeit besteht aus einer freiberuflichen Aktivität. Und zwar bin ich Erwachsenenbildnerin und reise durch deutschsprachige Europa, um Kurse anzubieten, Workshops und Seminare anzubieten, immer zu den Themen Lehren und Lernen. Es dreht sich immer um die Frage, wie kann ich Vermittlung und Aneignung mit der Zielgruppe Erwachsene, Lernende gestalten. Zu den Elementen von didaktischen Lehr-Lern-Kontexten gehören theoretische Untermauerungen, Theorien. Dabei werden häufig didaktische Modelle oder auch didaktische Ansätze herangezogen. Der Unterschied ist der, dass didaktische Modelle beschreiben, wie Lehren und Lernen verstanden wird, beziehungsweise auch, welches Menschenbild den Lernenden zugrunde liegt. Es wird beschrieben, wie dementsprechend menschliche Aus- und Weiterbildung methodisch organisiert werden soll. Das heißt, es wird die Frage gestellt bei didaktischen Modellen, was ist denn der Mensch in seinem soziokulturellen Spannungsfeld Gesellschaft und wie kann er etwas lernen? Didaktische Ansätze in Abgrenzung zu den didaktischen Modellen sind weniger theoretisch fundiert und sie verfügen über konkreten Handlungscharakter. Das heißt, sie beziehen sich meistens auf den methodischen Aspekt von didaktischem Handeln, ohne dabei aber prinzipielle Handlungsanweisungen zu geben. Also es wird bei didaktischen Ansätzen nicht beschrieben, jetzt mach unbedingt eine Vorstellrunde und mach unbedingt zum Schluss ein Feedback einholen, sondern es bleibt allgemeiner. Ein Beispiel wäre subjektorientiertes Lernen, wäre so ein klassischer didaktischer Ansatz. Die didaktischen Modelle und die Ansätze stehen miteinander in Verbindung. Das heißt, wenn die Subjektwissenschaft als didaktisches Modell dient, dann wäre der passende didaktische Ansatz dazu, subjekt bei didaktischen Ansätzen nicht beschrieben, jetzt steuertes Lernen. Das sagt uns jetzt noch nicht konkret, wie etwas getan werden soll, sondern es beschreibt eine bestimmte Haltung zum Thema Lehren und Lernen. Es deutet schon auf verschiedene Methoden hin oder es schließt verschiedene Methoden aus, aber es sagt uns noch nicht, jetzt tu so und so. Zu diesen Lern- und auch bildungstheoretischen Rahmungen gibt es jede Menge Handbuchwissen und jede Menge Sammlungen an Methoden und Darstellungen, wie Lehren und Lernen gelingen soll, was gute Lehre ausmacht, wie gelernt wird. Dazu bedienen sich die Pädagogen und Pädagoginnen bzw. die Bildungswissenschaftler und Bildungswissenschaftlerinnen auch Hilfswissenschaften wie zum Beispiel der Neurobiologie oder der Psychologie. Daraus entstehen dann Werke, die Anleitungen, ganz konkrete Anleitungen geben, wie Lehren und Lernen stattfinden soll. Ich selbst vertrete die Haltung, dass wenn ich die einzelnen Elemente verstehe, die dazu führen, Lehr-Lern-Szenarien zu entwickeln, didaktisch zu planen und zu denken, dann brauche ich nicht unbedingt Rezeptwissen. Viel spannender ist es mir anzuschauen, wie meine Rolle als Lehrende sich ausgestaltet oder was ich glaube, dass Lernen alles braucht und so weiter. Die Hauptakteure innerhalb von didaktischen Lehr-Lern-Szenarien sind Lehrende und Lernende. Ich möchte zuerst auf die Voraussetzungen von Lehrenden eingehen, die deren didaktisches Handeln prägen. So ist zum Beispiel die eigene Lernbiografie, die eigene Bildungsbiografie stark prägend im Hinblick auf, wie Lehrende ihre didaktischen Entscheidungen treffen. Auch die eigene Lehrphilosophie, die sich zusammensetzt aus dem Verständnis von, wie gelernt wird, wie gelernt werden kann, aber auch was Lehren sein soll, spielt eine große Rolle. Zusätzlich sind sie fachsozialisiert, das heißt, sie haben während des eigenen Studiums eine bestimmte Fachsystematik sich angeeignet, die bestimmend ist, wie sie ihr Wissen anlegen und systematisieren. Dazu kommen bestimmte Ansprüche, die Lehrenden an ihr didaktisches Handeln haben. Ich habe in einem Workshop die Lehrenden gebeten, mir zu erzählen, was sie denn unter gelungener Lehre verstehen, also wann Lehre und Lehren für sie gelungen ist. Die Antworten waren sehr vielfältig. Zum Beispiel ist genannt worden, dass Lehren gelungen ist, wenn die Lernenden erkannt haben, welchen Sinn die Inhalte für sie machen, welchen alltäglichen Sinn, welchen fachsystematischen Sinn die Inhalte für sie machen. Auch haben sie gesagt, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, damit Lehren gelingt, wie zum Beispiel klare Aufgaben stellen, zusammenfassen, Lob und Anerkennung geben, einen Lebensweltbezug herstellen, unbedingt auch Basiswissen anbieten, Interaktion und Freiheit ermöglichen und so weiter. Lauter so kleine Elemente, die ich als Tipps und Tricks weitergeben kann, die aber auch didaktisch-theoretisch und methodisch eingebettet werden können. Interessanterweise haben die Lehrenden sehr differenzierte Antworten gegeben, indem sie gesagt haben, naja, sie haben auch die Aufgabe als Lehrende, sich gut vorzubereiten, empathisch zu sein und sich auf die Lernenden einzustellen und die eigene Begeisterung für das Fach oder für die Inhalte zu vermitteln. Diese Aspekte könnte man auch als motivationsförderlich einstufen. Es gibt dann auch Lehrende, die sagen, ihre Lehre ist gelungen, wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben. Wenn sie das Wissen, das ihnen aufgetragen worden ist, zu vermitteln, vermittelt haben. Das heißt, wenn die Studierenden sich das angeeignet haben, was die Lehrenden sich vorgenommen haben. Dazu gehört auch die Zufriedenheit der Lernenden mit den Vermittlungsformen. Wenn man genauer hinhört, dann wird auffällig, dass einzelne Elemente, die genannt worden sind, einzelne Antworten von den Lehrenden, nicht immer allein in der Verantwortung von Lehrenden liegen. Das heißt, besonders diese motivationsförderlichen Aspekte sind sehr hilfreich, wenn ich die versuche anzubieten als Lehrende. Aber ich brauche die Lernenden, die Studierenden als Subjekte, um ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen. In meinen Workshops sage ich immer, dass ich nicht Lehren brauche, wenn keiner lernt. Lehre wird ohne Lernen obsolet. Das ist, wie wenn ich in einem leeren Raum einen Vortrag halte. Für mich besteht meine Aufgabe als Lehrende in der Ermöglichung von Aneignung. Ich möchte die Lernaktivitäten der Studierenden unterstützen. Ich habe recht lang gebraucht, um mir das vor Augen zu führen, dass ich Lehren auf Lernen beziehen muss und dass nicht ich lehre und die lernen, sondern dass ich das Lernen begleiten kann, dass ich Mitverantwortung übernehmen kann für die Lernaktivitäten von Studierenden. Also dieser Bezug, diese Bezüglichkeit, dieses in Beziehung setzen von Lehren und Lernen ist für mich die wichtigste Brille, die ich mir aufsetzen kann, wenn ich didaktisch plane. Immer vor Augen zu halten, dass es nicht um meine Vermittlungstätigkeit geht in erster Linie, sondern um die Aneignungstätigkeiten der Studierenden. Ich könnte jetzt einen Exkurs machen und einige der Hunderten von Lerntheorien beschreiben, die es so gibt, die in unterschiedlichen Kontexten beschrieben werden, mal weniger, mal mehr wissenschaftlich fundiert. Wäre eine gute Idee für einen zweiten Podcast. Ich habe die Möglichkeit, Lernende unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Ich kann zum Beispiel mir anschauen, okay, wie alt sind die Lernenden? Welches Geschlecht haben sie? Welche kulturelle Herkunft? Wie schaut so eine aktuelle Lebenswelt aus von 21-Jährigen, 22-Jährigen? Wie sind die Lernenden in meiner Lehrveranstaltung curricular eingebettet? Also wo befinden sie sich im Studienplan? Sind es Anfänger und Anfängerinnen oder sind sie bereits fortgeschritten? Haben sie verschiedene Vorkenntnisse, die vielleicht alltäglich, aber auch akademisch erworben sind? Welche Bildungsbiografien haben sie voraussichtlich hinter sich und so weiter? Das kann ich machen. Ich kann ein wenig hinschauen und mir vor allem bewusst sein, wie vielfältig und wie heterogen eine Studierendenschaft ist. Besonders interessant ist die Frage, was wissen die Studierenden schon, was können sie schon, was haben sie bereits verstanden in anderen Lehrveranstaltungen oder was glaube ich, was sie verstanden haben sollten, weil es im Curriculum so steht. Das ist eine interessante Frage, die ich mir stellen kann. Die anderen Aspekte, die anderen Diversitätsaspekte lassen sich nur sehr schwer greifen. Ich persönlich finde es sehr wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es diese gibt. Ich kann nicht die Studierenden oder den Studierenden entwerfen und dann davon ausgehen, dass meine Studierendenschaft in der Realität sich so verhält, wie ich es mir ausmale. Viel spannender finde ich auch nochmal die Frage, wie kann ich die Motivation von den Studierenden fördern und welche Verantwortung sollen Studierende optimalerweise für ihre Lernaktivitäten übernehmen? Wenn ich diese Frage geklärt habe, auch in Bezug zu den Fragen, die ich mir stellen sollte als Lehrende, dann kann ich eine bestimmte Perspektive einnehmen, bei der ich plane. Wieder, ähnlich wie bei den didaktischen Modellen und Ansätzen, geben mir diese Gedanken Aufschluss über Methoden und Formate und Medien, die ich einsetzen sollte. Die nächsten Zutaten für die didaktische Planung bestehen in Inhalten, Zielen und Zeitrahmen. Diese drei Elemente stehen in ganz, ganz engem Zusammenhang zueinander. Ich muss mir überlegen, was bringe ich wozu, in welcher Zeit? Anders könnte ich auch fragen, was biete ich an Lernaktivitäten, zu welchem Ziel, innerhalb welchen Zeitrahmens? Inhalt auswählen ist die erste Tätigkeit, die ich normalerweise mache, wenn ich didaktisch plane, als Beispiel oder auch als, fast schon komisches Beispiel ist der Lehrveranstaltungstitel Einführung in die Geschichte. Wenn ich das jetzt hernehme, diesen Titel jetzt hernehme und mir überlegen sollte, ja, was bringe ich denn da, dann kann ich gleich anfangen, didaktisch zu denken. Ich muss mir überlegen, wo sind die Grenzen von so einer Einführungslehrveranstaltung und vor allem auch, was ist das Ziel? Was sollen die Studierenden nachher mehr können, wissen oder verstanden haben? Das heißt, ich überlege mir, bringe ich jetzt exemplarisch etwas, das sozusagen das fachliche Denken fördert? Bringe ich eine Übersicht, um eine strukturelle Anordnung zu ermöglichen? Erzähle ich etwas, das aus meinen eigenen Interessen entspringt, wo ich besonders gut drin bin, wo ich mich besonders gut auskenne? Und das eben immer in Verbindung zum Ziel. Also ich kann auf diese Fragen keine Antwort finden, wenn ich mich nicht am Ziel orientiere. Die Ziele von einer Lehrveranstaltung stehen meistens in Modulhandbüchern, in einer Kurzbeschreibung, also was nach der Lehrveranstaltung anders sein soll für die Studierenden. In der Blum'schen Taxonomie wird zwischen Wissen, Können und Verständnis unterschieden. Ich kann aber auch mit kompetenzorientierten Ansätzen arbeiten, indem ich frage, welche fachlichen Kompetenzen, also Kenntnisse und Inhalte, sollen erworben werden. Oder indem ich frage nach methodischen Kompetenzen im Sinne von Verfahren und Prozeduren oder sozialen Kompetenzen und auch motivational-persönliche Kompetenzen, bei denen es um Haltungen und Einstellungen geht, die erworben werden sollen. Letztens habe ich einen Kollegen gefragt, was denn das Ziel seiner Lehrveranstaltung sei und er sagte Energiestoffwechsel. Ich habe dann lachen müssen und gesagt, das ist einmal der Inhalt, das ist noch kein Ziel. Ziele sollen nach Möglichkeit ergebnisorientiert und konkret in Ausmaß und Zeit formuliert sein. Zum Beispiel für diesen Podcast könnte das Ziel lauten, Nach dem Podcast haben die Zuhörer und Zuhörerinnen einen Überblick über die hochschuldidaktischen Elemente erhalten. Durch die praktischen Beispiele übertragen sie die Ideen und Tipps der einzelnen Planungsschritte auf die eigene Veranstaltung. Sie sind sich der Multiperspektivität didaktischer Planung bewusst. Das wären korrekt formulierte Ziele, die vielleicht für diesen Podcast sehr, sehr motiviert klingen. Aber ich bin der Meinung, dass ich die Ziele vielleicht einen Tick höher stecken sollte, als sie vielleicht realistisch erscheinen. Die Studierenden werden überraschen. Das letzte Element dieses Dreisatzes ist die Zeit. Von der ist meistens zu wenig. Es gibt Bücher, die heißen Viel Stoff, wenig Zeit, Wege aus der Vervollständigkeitsfalle von Martin Lehner zum Beispiel. Es gibt Workshops, bei denen dieses Thema hochschuldidaktisch beleuchtet wird. Ich selber biete einen solchen Workshop an und sie sind meistens voll. Und interessanterweise sind die ersten Aha-Effekte bereits dann gegeben, wenn ich über Workload spreche und über Leistungspunkte oder ECTS-Punkte. Wenn ich das tue, dann frage ich, okay, wenn meine Lehrveranstaltung mit 4 ECTS ausgewiesen ist, wie viel Workload würde das für die Studierenden bedeuten? Und die Antwort lautet, ja, circa 120 Stunden Workload. Wenn ich dann bedenke, dass die Präsenzzeit der Veranstaltung tatsächlich in 21 Stunden entspricht, dann habe ich noch, ja, circa 100 Stunden Workload übrig, das außerhalb der Präsenzzeit stattfindet. Wenn ich das in puncto Zeit erwähne in meinen Workshops, dann sind die meisten zuerst mal perplex und sagen, ja, aber in diesen 100 Stunden sollen sie Referate vorbereiten, sie sollen ihre Seminararbeiten schreiben und so weiter. Ja, genau. Und das kann ich mitgestalten, das kann ich mitplanen. Ich kann diese Zeit, diese 100 Stunden nutzen und so sehen, als ob sie Teil meiner Lehr-Lehrplanung wären. Und in dem Moment habe ich riesen viel Zeit gewonnen. Den Kollegen und Kolleginnen, die dann noch sagen, ja, aber ich muss doch in der Präsenzzeit alles bringen, was dann nachher auch bei der Prüfung vorkommt, denen sage ich, dass sie sich genau überlegen sollen, wozu die Studierenden sie brauchen. Und das ist eben meistens nicht, um ein Buch vorzulesen oder Texte vorzulesen oder ja, eben diese klassischen Vorlesungsformate so zu nutzen, wie sie vor etlichen 100 Jahren entstanden sind. Das heißt, meine Zeit, meine Inhalte und meine Ziele stehen in engem Zusammenhang. Stellen Sie sich vor, Sie sollen Ihr Lieblingshobby oder Ihr Lieblingsinteressensgebiet innerhalb von 5 Minuten beschreiben, mündlich. Was würden Sie da bringen? Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, bei dieser fast schon Fangfrage, ist ja, mit welchem Ziel? Soll ich jemanden überzeugen, dieses Hobby aufzunehmen? Soll ich jemandem erklären, wie ich meine Zeit verbringe? Bin ich vielleicht auf Partnersuche und möchte interessant wirken? Also was ist das Ziel von diesen 5 Minuten Vortrag? Ein interessantes Beispiel ist eines meiner Lieblingshobbys, nämlich das klassische Schlagzeug. Wenn ich da 5 Minuten Zeit hätte, um das zu beschreiben, dann müsste ich sehr, sehr viele verschiedene Entscheidungen treffen. Nämlich müsste ich zuerst einmal mich auf eines der vielen Instrumente einigen, wenn ich exemplarisch vorgehe. Wenn ich einen Überblick biete, kann ich alle nennen. Jetzt ist die Frage, was mehr Bilder schafft. Wenn ich exemplarisch vorgehe und 1 oder 2 Instrumente nenne und einen Kontext schaffe für diese Instrumente, zum Beispiel ein Orchester, eine Band, verschiedene Arten von Bands, von Orchestern und so weiter, dann muss ich aus sehr, sehr vielen Möglichkeiten etwas auswählen, das anschaulich ist, das meinem Ziel entspricht. Ich muss also eine fast schon klassische didaktische Inhaltsanalyse nach Klafki vollziehen oder eben didaktische Reduktion anwenden, immer in Bezug auf das entsprechende Ziel und den entsprechenden Zeitrahmen, um Entscheidungen treffen zu können in diesem Dreisatz Inhalte, Zeit und Ziel. Wenn meine Ziele und mein inhaltlicher und zeitlicher Rahmen klar sind, dann kann ich über die Methoden entscheiden. Die Methoden stellen das Wie der didaktischen Planung dar. Ich muss mir überlegen, wie ich diese Inhalte, die ich entschieden habe, dass ich sie bringe, bringe. Ich unterscheide bei diesen Elementen zwischen Formaten, Methoden und Medien. Das sind drei Elemente, die sehr, sehr häufig vermischt werden und auch gerne synonym verwendet werden. Das ist sehr schade, weil damit nehme ich mir verschiedene Entscheidungsspielräume, damit schließe ich verschiedene Entscheidungsspielräume vorzeitig. Formate sind eigentlich Hinweise auf die Methodik und auf die Dramaturgie. Beispiele sind Inverted Classroom-Konzepte, Game-Based Learning, fallbasiertes Lernen, Referate und so weiter. Ne? Referate könnte man sagen, ist zwar auch eine Methode, aber Sie kennen das ja. Ich kriege den Titel Einführung in die Geschichte und dann heißt es, das ist ein Kurs, der mit Referaten gestaltet wird. Häufig, eben genau wie in diesem Beispiel, wird der Prüfungscharakter und die Lehrveranstaltungsart bei solchen Formaten angedeutet. Die Methoden beschreiben die konkreten Umsetzungsformen von verschiedenen Inhalten. Auch hier muss ich ganz, ganz nah an meinen Zielen arbeiten. Ich muss mir überlegen, wenn mein Inhalt mit einem bestimmten Ziel versehen ist, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Das heißt, ich überlege mir, wie bringe ich die Inhalte, welche Lernaktivitäten plane ich für die Studierenden. Und dann kann ich diese mit verschiedenen Medien bestücken. Ein Beispiel ist, wenn ich die Methode Vortrag wähle, dann kann ich die mit verschiedenen Medien umsetzen. Zum Beispiel kann ich eine PowerPoint-Präsentation anbieten, ich kann Handouts austeilen, ich kann einen Flipchart benutzen, ich kann einen Podcast machen oder eine Videoaufzeichnung. Und das wären dann alles verschiedene Medien, die ich nutze, um die Methode Vortrag durchzuführen. Ein anderes Beispiel wäre eine Diskussion im Online-Forum. Die Diskussion ist die Methode, das Online-Forum ist das Medium. Es könnte aber auch das Medium ein Chat sein oder eine Skype-Konferenz oder auch eine Präsenzveranstaltung, in der diskutiert wird, wo eine Pinnwand als Visualisierungstool eingesetzt wird. Die letzten und sehr, sehr wichtigen Zutaten für die Erstellung didaktischer Designs oder Lehr-Lern-Szenarien sind die strukturellen Bedingungen einer Lehrveranstaltung. Damit sind zum Beispiel die Räume gemeint, die zur Verfügung stehen, die Gruppengröße, die Studierendenanzahl, aber auch die Zeiten der Abhaltung und auch die Frequenz. Also sind es Blöcke, die zweiwöchig stattfinden, ist es jede Woche 1,5 Stunden. Wenn es eine wöchentliche Veranstaltung a 1,5 Stunden sind, wann finden diese statt? Finden die in der Früh statt? Finden die abends statt? Finden die während dem Mittagessen statt und so weiter? Diese strukturellen Bedingungen haben alle einen Einfluss auf die Lehr-Lehr-Planung, aber auch auf die tatsächliche Situation dann später. Das heißt, die Summe dieser einzelnen Elemente ergeben schlussendlich das konkrete Lehr-Lern-Szenario, das ich plane und dann auch mit den Studierenden situativ durchführe. Zusammenfassend möchte ich nochmal alle Elemente einzeln aufzählen, die wir besprochen haben. Zum einen haben wir über die Rollen und Aufgaben von Lehrenden und Lernenden gesprochen, als Hauptakteure von Lehr-Lern-Szenarien. Dann haben wir über Inhalte, Zeit und Ziele gesprochen, die in engem Zusammenhang zueinander stehen und aus denen sich dann die Lehr-Lern-Formate, die Methoden und die Medien ergeben. Alles in allem werden daraus didaktische Designs, die ich dann als Planung, als Vorbereitung für die Lehrveranstaltungssituation heranziehen kann. Weitere hochschuldidaktische Themen lassen sich in der konkreten situativen Antizipation finden. Das heißt, wenn ich daran denke, wie wird das dann konkret in der Situation aussehen? Wenn ich mir das vor Augen halte, dann fallen einem neue Fragen ein, wie zum Beispiel, werde ich per Du oder per Sie mit den Studierenden sein? Was tue ich, wenn die ihre Texte nicht gelesen haben? Was tue ich, wenn verschiedene Arten von Störungen auftreten? Was tue ich, wenn das Vorwissen so unterschiedlich ist, dass ich weder die sehr, sehr starken noch die schwächeren Studierenden zufriedenstellen kann? Ganz konkrete Antworten oder Rezepte für solche Fragestellungen kann ich nicht liefern. Ein gewisses Aushalten von dieser Ambiguität, von diesen Paradoxien, eigentlich auch Handlungsparadoxien des Lehrberufs, muss ich aushalten. Ich kann aber auf die Suche gehen nach dem Ursprung dieser Irritationen und die stehen meistens in Zusammenhang mit dem, was ich unter Lehren und Lernen verstehe, was ich unter meiner Rolle und meiner Aufgabe verstehe und welche Lehrphilosophie, das ich vertrete. Ich möchte Ihnen abschließend von einem Beispiel erzählen aus meiner beruflichen Praxis, um diese einzelnen Elemente nochmal konkret zu beschreiben. Ich habe vor kurzem einen Lehrauftrag an der Universität Bayreuth erhalten. Die Lehrveranstaltung heißt Qualitative Sozialforschung. Ich habe den Hinweis bekommen, im Modulhandbuch zu schauen, welche Grobziele die Veranstaltung verfolgen soll. Auch konnte ich dort die Prüfungsform finden. In dem Fall war es eine Präsentation als Prüfungsform mit Hinweis, dass die Verschriftlichung als Prüfgrundlage dient. Wie ich bereits erwähnt habe, besteht meine Aufgabe als Lehrende in der Strukturierung der Aneignung von Wissen, Können und Verständnis sowie in der Unterstützung von Lernaktivitäten. Ich habe dann gleich auch gefragt, in welchem Semester sich die Lernenden befinden, als Pendant zu meiner lehrenden Rolle und habe mir dann gedacht, oh Gott sei Dank, die sind noch im Bachelorstudium, die sind noch jung, die haben noch nicht so viel zu tun gehabt mit qualitativer Sozialforschung, da kann ich ganz grundlagenorientiert an die Sache herangehen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich habe ziemliche Verantwortung zu tragen. Ich muss schauen, dass ich denen die Lust am qualitativen Forschen vermittle, dass ich denen die Begeisterung für diese Forschungstätigkeit vermittle. Das ist wieder in Rückkopplung, in Reflexion zu meiner lehrenden Rolle. Ein weiterer Aspekt oder eine weitere strukturelle Bedingung sind die Termine gewesen, die ganz, ganz schwierig zu fixieren waren, weil mein Sommersemester bereits sehr voll ist. Das heißt, ich habe mich schlussendlich entschieden, ein Blended Learning Format anzubieten mit verschiedenen Präsenzblöcken, einer großen Abschlussveranstaltung im Blockformat, aber auch mit einzelnen Online-Sequenzen, die dazwischen immer wieder stattfinden. Das heißt, ich habe meine Ziele und Inhalte für diese Lehrveranstaltung in Kombination zu den Terminen und Frequenzen der Lehrveranstaltung hin ausgesucht und darüber entschieden. Ich habe also nicht zuerst, wie ich vorhin besprochen habe, alle Inhalte zusammengesammelt und dann herausgesucht, sondern ich habe die Termine und die Frequenzierung immer schon mitgedacht, um zu überlegen, was macht Sinn, dass ich bringe, zu welchen Zeitpunkten und wie kann ich das auch dramaturgisch aufbauen. Zusätzlich habe ich auch schauen müssen, was liegt denn alles in meinem Kompetenzbereich, in meinem Expertisebereich, womit habe ich bisher geforscht, womit habe ich welche Erfahrungen gesammelt, wie kann ich diese theoretischen Inhalte auch mit schönen Beispielen aus der Praxis oder mit treffenden Beispielen aus der Praxis auch untermauern. Meine Lehrveranstaltung folgt in dem Fall zwei Strängen. Und zwar einmal möchte ich einen Überblick geben, ich möchte Annäherungen ermöglichen, ich möchte ausprobieren, ermutigen, indem ich methodisch ein Glossar zu Begriffen anfertigen lasse. Ich habe es ein wenig gamifiziert, indem ich Sie auffordere, eine Forschungsfrage in wissenschaftlichen Artikeln herauszufiltern. Ich habe einen ersten Forschungsauftrag konzipiert, wo Sie Daten sammeln gehen, wo Sie tatsächlich im Feld Daten sammeln gehen. Und ich habe mich für eine kollaborative Lehr-Lern-Methode entschieden, nämlich einem Wiki zum Thema Wissenschaft. Der zweite Strang beschäftigt sich mit der vertieften Auseinandersetzung mit einer Forschungsmethode für die Abschlusspräsentation. Das heißt, die Studierenden sollen ein Thema vertieft durchdringen und anhand eines Beispiels schlüssig und stringent darstellen und zusätzlich sich im Präsentieren üben und auch zusätzliche Präsentationskompetenz erwerben. Ich habe also versucht, die verschiedenen Elemente gleichzeitig zu denken bzw. immer wieder abwechselnd zu kontrollieren, ob meine Inhalte mit den Zielen in diesen Formaten, mit diesen Methoden, die ich mir überlegt habe, umsetzbar sind, vermittelbar und aneignbar sind. Ob die Lernaktivitäten zu den Inhalten und den Zielen passen. Das waren so die groben Leitfragen, die bei der Vorbereitung eine große Rolle gespielt haben und mir sehr viel Orientierung geboten haben. Damit bin ich mit dieser ersten Einführung an einem Ende angelangt. Ich hoffe, Sie konnten einiges davontragen aus diesen Beschreibungen und Sie konnten die Inhalte in Bezug zu Ihren Lehrkontexten bereits ein wenig mitdenken, bereits mit Ihren Beispielen und Ihrer Praxis befühlen. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Besuchen Sie auch unsere Webseite. Hier finden Sie weitere Informationen und können in Ruhe stöbern. Wir versuchen auch immer wieder neue und aktuelle Tipps und Hinweise zur Verfügung zu stellen und freuen uns über Feedback im Allgemeinen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß beim Ausprobieren, wünsche viele gelungene didaktische Momente und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Alles Liebe, tschüss.